viele Male. Und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Sofort der Hebräerbrief an. Der Hebräerbrief, den wir in einer Serie jetzt miteinander möchten anschauen von Gottesdiensten. Und ich möchte euch zwei Personen vorstellen. Mia und der Liam. Ihr kennt sie nicht, weil es gibt sie nicht in Realität. Aber sie repräsentieren eine bestimmte Entwicklung vom Glauben, die jemand durchlaufen kann. Namen sind einfach von der Liste der Lieblingsbaby-Namen der letzten Jahre in der Schweiz ausgesucht. Also, Mia und der Liam. Lernen bitte Mia kennen. Mia ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ist in die Jungschi und ist in einem Jungschi-Sommerlager zum Glauben an Jesus gekommen. Sie war voll für Jesus. Die Gemeinde und Jesus, das war ihr alles. Sie hat sich taufen lassen, sie ist Leiter geworden im TC und ist in der Schule und in der Berufsausbildung, die sie nachher gemacht hat, hat sie von ihrem Glauben erzählt und hat die Leute mitgenommen in die Anlässe der Gemeinde. Sie war so richtig voll am Feuer, so ein 1. August-Funken für Jesus. Und dann ist sie, weil sie nachher können studieren konnte, auf Zürich gezügelt, hat ein bisschen weniger in die Gemeinde kommen, da das Frauenfeld draussen. Und hat dort dann auch Leute kennengelernt, die sie gefunden haben, die kennen Jesus nicht, aber die haben auch noch ein gutes Leben. Es gefällt mir noch, was die machen. Das will ich auch. Und so schleichend langsam über mehrere Monate hat es ihrer Seele angefangen, eine Änderung zu geben vom Bild, das sie gehabt von der Gemeinde. Sie hat gefunden, in der Gemeinde ist es eigentlich kugellangweilig. Immer nur beten, Bibel lesen und schuften. Und die haben das Highlife. Und sie hat angefangen, Lust zu bekommen auf das, was sie könnte erleben, zusammen mit den Menschen der Welt. Und sie hat angefangen auszuleben. Und immer weniger ist Jesus ihr wichtig geworden. Und da, wo zuerst ein 1. August-Funken war, ist zu einem Feuer geworden und zu einem Flämmli. Heute lebt sie immer noch in Zürich, imaginär. Hat Kuraten, schafft, hat eine Karriere, geht nicht mehr in eine Gemeinde, dient dann jenen zu mir, schaut ab und zu mal online von einer grossen Kirche eine Predigt. Sie würde sagen, sie ist gläubig. Aber irgendwie ist sie abgedriftet. Sie ist nicht mehr wirklich bei Jesus on fire. Das ist Mia. Der Liam hat eine völlig andere Geschichte. Er ist nicht in der Nähe von Christen aufgewachsen. Er ist, wir würden das so nennen, kirchenfern aufgewachsen. Und er hat geheiratet, hat Karriere gemacht, ist so Baumeister geworden, wie ihr es am Helm seht. Und er hat so richtig Vollgas gegeben im Leben. Und dann, als er so Mitte 30 geworden ist, ist seine Ehe auseinandergefallen, ist in Brüche gegangen. Und das Scheitern hat ihm total den Boden unter die Füße weggenommen. Er ist durch jemanden von der Gemeinde eingeladen worden in ein Live-Seminar und hat dort gestaunet, dass Jesus Christus gibt und dass er eine persönliche Beziehung möchte haben mit ihm und dass er kann vergeben kann, wenn er falsch gemacht hat, seine Sünden kann vergeben und sein Leben wieder kann herstellen und ihn, den Liam, sogar kann im Inneren verändern. Das hat ihn begeistert. Er hat sein Leben Jesus anvertraut, hat sich auch taufen lassen, wie mir auch, und ist voll aufgegangen im Glauben. Und es hat nur noch eins gegeben, der Jesus, der ist richtig gross geworden. Nach 2-3 Jahren hat er angefangen zu merken, das mit der Veränderung in meinem Leben ist gar nicht so einfach. Es passiert nicht so automatisch und schnell, wie ich gedacht habe. Und er hat angefangen zu merken, ja, Christen, die legen die Bibel auch unterschiedlich aus. Und ja, was stimmt denn jetzt? Und es ist einfach nicht mehr alles so klar gewesen, wie es am Anfang geschwungen hat. Und Zweifel sind in sein Leben reingekommen, Fragen sind in sein Leben reingekommen. Und er hat angefangen abkühlen und ist immer weniger auch in die Gemeinde gekommen. Und irgendwann einmal ist der Liam zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du was, Paul, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, ich bin mit einem Mist auf den Leim gegangen. Das ist der Liam, das ist Mia. Und vielleicht kommen dir Menschen in den Sinn, die so eine Entwicklung vom Glauben durchlaufen haben. Ich habe in den Vorbereitungen in nur wenigen Minuten 30 oder mehr Menschen sind mir in den Sinn gekommen, die so eine Entwicklung von ihrem Glauben erlebt haben. Und es gibt sicher noch sehr viel mehr. Ich bin jetzt doch schon 20 Jahre Pastor und etwa 30 Jahre Christ und habe sehr, sehr viel von dieser Art von Entwicklung vom Glauben müssen beobachten. Jetzt denken wir aber nicht nur, das sind die anderen, die nicht da sind, sondern du und ich könnten genauso ein Mia und ein Liam sein. Keiner von unseren Glauben segelt ungebrochen in Stärke und Kraft über dem See vom Leben und vom Glauben dahin und es ist einfach immer alles klar. Bei niemandem von uns, auch bei mir nicht. Wenn ich davon rede, dass Zweifel unseren Glauben so können und aushöhlen, dass wir den Glauben fast verlieren oder ganz, weiss ich, von wann ich rede. Ich habe als junger Mann habe ich den Glauben ganz verloren. Das ist mir nie mehr passiert, seitdem ich wieder zum Glauben komme. Ich habe Zweifel nie die Qualität gehabt. Da bin ich so froh. Ich habe Fragen, ja, Zweifel in dem Sinn, wo mein Glauben hinter oder würde unterminieren, habe ich nicht mehr. Gott sei Dank. Aber den gesamten Rest kenne ich auch. Mein Glauben ist manchmal auch eine kleine Flamme, auch als Prediger. Ich kämpfe auch mit Sünde und Versuchung. Ich kämpfe auch mit dem, dass der Glaube manchmal nicht ganz sicher so als das entpuppt, was man zu bestimmten Zeitpunkten meint, er sei. Ich kämpfe damit, mit Enttäuschung. Ich könnte genauso ein Mia und ein Liam sein, wie du auch. Und genauso für Sättige gibt es in der Bibel das Buch, wo der Hebräerbrief genannt wird. Wo sättigen, entmutigten Christen, aus welchen Gründen auch immer, die in der Gefahr stehen, vom Glauben abzudriften, sich zu entfernen von der Gemeinschaft der Gläubigen und vom Glauben an Jesus Christus, ist der Hebräerbrief geschrieben, damit sie einen tragfähigen Glauben entdecken können. Für Mias und Liams, wie du und ich. Und es beschäftigt mich, dass es die gibt. Es beschäftigt mich, dass es die Glaubensentwicklung gibt. Die gibt es häufig. Und vielleicht sitzt du da und du bist schon lange nicht mehr in der Kirche gewesen. Und du merkst, ich bin so einer. Dann ist der Hebräerbrief von höchster Relevanz für dich. Weil er möchte uns helfen, einen tragfähigen Glauben zu entwickeln, dann, wenn es nämlich darauf abkommt, dass es verhebt. Dass wir die Kraft vom Glauben erfahren und nicht abdriftet. Und es gibt zwei Arten, wie der Hebräerbrief das Ziel erreicht mit dir und mit mir. Und ich möchte euch am Anfang diese zwei Arten vorstellen, damit wir es sehen, wenn wir nachher dann in den nächsten Wochen den Text anschauen. Die erste Art, wie das erreicht wird, ist in dem Person und das Werk von Jesus Christus in einer Qualität und in einer Farbe und in einer Stärke dargestellt wird, wie kaum in einem anderen Buch vom Neuen Testament. Person, das wäre die Identität von Jesus Christus und das Werk, das ist sein Heilshandeln, das wäre das Evangelium. Und das wird ganz deutlich gemacht im Hebräerbrief. Und die Grundannahme, die darunter liegt, ist die, und das ist ganz wichtig, dass wir die hören. Der Autor vom Hebräerbrief geht davon aus, dass wenn wir nicht klar denken, wenn wir diffus denken, wenn wir schwammig sind, in Bezug auf die Frage, wer ist Jesus und was hat er gemacht, dann wird das zu einem signifikanten Einbruch führen von der Tragfähigkeit von unserem Glauben. Wenn wir denken, wir können es uns leisten, fuzzy zu sein, verschwommen zu sein, unklar zu sein, schlacksig zu sein in Bezug auf die Frage, wer ist Jesus und was hat er gemacht, wird das eine Beeinträchtigung zur Folge haben von der Tragfähigkeit von unserem Glauben. Das ist die Grundannahme vom Hebräerbrief. Und darum, positiv formuliert, je klarer du verstehst, wer Jesus Christus ist und je klarer du das Evangelium, das Werk von Jesus Christus erkennst und verstehst, desto mehr wird dein Glaube tragfähig und wird heben. Dann, wenn es darauf abkommt. Das ist die Grundannahme vom Hebräerbrief. Darum wird Jesus so deutlich dargestellt in diesem Brief. Und das hat in aller Schlichtheit mit Theologie zu tun. Du musst wissen, wer Jesus ist. Jetzt, sobald ich das so sage, sagen die einen dann gerade, ich brauche etwas Praktisches. Oder? Bitte keine Theologie, um Himmels Willen. Ich will etwas Praktisches. Ja, weil du etwas Praktisches willst, brauchst du eine gute Theologie. Weil so wie du denkst, lebst du. So wie du über Jesus denkst, deutest du die Ereignisse in deinem Leben. So wie du über Jesus denkst, vertraust du ihm auch oder vertraust du ihm eben auch nicht. Dein Denken über Jesus muss klar sein, muss gut sein. Das ist Theologie. Und ich bitte um Vergebung für alle Prediger im Land auf und Land ab und für mich selber, wenn mir Theologie nicht immer so interessant darstellt. Es ist nicht immer ganz einfach, klares Denken spannend überzubringen. Aber das wäre eigentlich unsere Aufgabe. Aber das heisst nicht, dass Theologie langweilig wäre oder unbedeutend wäre. Es ist sehr wohl von Bedeutung, weil es bestimmt, wie dein praktisches Leben dann nachher aussieht. Und Dorothy Sayers hat vor fast 100 Jahren, da war eine Weltklasse-Autorin, die Dramas geschrieben hat, Dramas oder Geschichten geschrieben hat. Sie hat Folgendes gesagt, wo dir vielleicht hilft, das ein bisschen einzuordnen. Die offizielle kirchliche Verkündigung hat seit einiger Zeit eine schlechte Presse. Man versichert uns dauernd, die Kirchen seien darum so leer, weil Prediger zu viel Gewicht auf die Lehre legten, auf die langweilige Theologie, wie man zu sagen pflegt. Man lasse sich einmal sagen, dass genau das Gegenteil wahr ist. Es ist die Vernachlässigung der Theologie, die die Predigten so langweilig macht. Nehmt einmal mit. Der christliche Glaube, und das ist wahr bis in die Zechenspitzen runter. Der christliche Glaube ist das aufregendste Drama, das der menschlichen Einbildungskraft je geboten wurde. Drama ist vielleicht ein bisschen, das ist ein Fachwort. Vielleicht müssen wir heute sagen Thriller. Oder ihr könnt ja manchmal und lasst euch einen Film anbieten. Ihr geht da auf Netflix oder auf iTunes oder ins Kino und ihr schaut, was für eine Art von Film schaut ihr. Kennt ihr Thrillers? Das ist so spannend, das ist so spionagemäßig, oder? Das ist so, du weißt nicht, wer war und so weiter und es ist spannend. Man muss da vielleicht sagen, der christliche Glaube ist das der aufregendste Thriller, das der menschlichen Einbildungskraft je geboten wurde. Bei weitem der spannendste Thriller. Und gerade in der Theologie ist der Glaube als dieser Thriller verstanden und dargestellt. Möchtest du den bei weitem kosmisch spannendsten Thriller kennenlernen? Lern Jesus Christus kennen. So wie er wirklich ist. Es gibt nichts Herausforderndes und Spannendes für deine Vorstellungskraft, für deinen Verstand, für dein Herz, für dein Denken als das. Bist du bereit? Lies den Hebräerbrief. Das ist die erste Art, wie der Hebräerbrief unsere Aufmerksamkeit auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus lenkt. Damit wir ihn erkennen und dass unserem Glauben Boden unter die Füße gibt. Die zweite Art ist eine, die du und ich vielleicht gerne aus der Bibel herausstreichen würden. Aber es ist drin und man lässt es darum auch drin. Der Hebräerbrief hat ganz starke Warnungen. Habt ihr gerne Warnungen? Habt ihr es gerne gehabt, wo eure Eltern euch gewarnt haben? Wenn eure Kinder euch warnen? Kommt auch vor. Haben wir es gerne? Der Hebräerbrief hat ein paar ganz starke Warnungen. Und wir sind ja in der Ferien in Kroatien. Ich zeige euch ein Bild. Wir sind da an diesem Fluss gewesen. In so River Huts. Also Flusshütten. Gerade am Fluss ist so schön, das Wasser ist fast nicht geflossen, es war kühl, es hatte Bäume für Schatten im Wasser, perfekt für Kinder, herrlich. Richtig schöner Platz verwünscht da in Kroatien. Aber der Weg dort an den herrlichen Ort, hat so ausgesehen. Wir sind 2 Tage gefahren auf dem Weg dorthin und 2 Tage auf dem Weg zurück. Unglaublich, wir sind über München, Salzburg gefahren, wir Deppen. Und sind zusammengerechnet vermutlich etwa 10 Stunden im Stau gestanden. Und die einen Staus, so um den Chiemsee herum, und Salzburg, so dort ein bisschen südlich, in den österreichischen, haben in den Kurven angefangen. Also du bist da mit Tempo, Autobahn Deutschland, 150 dort hergekommen und in der Kurve, wo du es nicht siehst, kommt ein Stau. Und darum, das wissen die Behörden, stellen sie überall in diesen Zonen so eine Tafel an und sagen, Achtung, es könnte ein Stau kommen, jetzt denn da. Das ist eine Warnung. Ich war so froh gewesen um diese Warnungen. Weil ich kann mir es nicht leisten, mit einer Familie im Auto auf deutschen Autobahnen wollen einigermaßen zu überleben und dann nachher so eine Auffahrkollision zu haben. Und das ist das Bild, das gebraucht wird, da im Hebräerbrief. Wir werden gewarnt davor, weil wir es scheinbar nötig haben. Wir können in religiösen Angelegenheiten durchaus eine massive Kollision auffahren. Der religiöse Markt ist nicht einfach nur neutral und cool. Da gibt es Sachen, die passieren können, die zu massivster Zerstörung führen können. Genauso ist das Bild für mich ganz wichtig geworden. Die Warnungen, ich war so froh darum. Und ich hatte nochmal ein Warnsystem. Das ist mein Navi, das ist mein Handy. Und ich habe ein Navi, wo ich einstellen kann, dass wenn ich zu schnell fahre, dann kommt Achtung, Achtung. Achtung, wenn eine Kurve kommt, die ein bisschen scharf ist, kommt Achtung. Wenn ein Blitzkasten kommt, kommt Achtung. Immer unglaublich. Da kannst du einstellen, dass es gesagt wird und du kannst einstellen, dass es nicht gesagt wird. Meine Frau hat mir gesagt, stell es an. Ich habe es angestellt. Ich war so froh darum. Und die Frage an dich und an mich, wenn wir jetzt so den Hebräerbrief durchgehen, ist, stellen wir auf unserem Navi die Warnungen abstellen oder stellen wir sie anstellen? Lassen wir die Warnungen vom Hebräerbrief an uns an? Erträgen wir es, dass Gott uns unsere religiöse Situationen so einschätzt, dass wir es vielleicht nötig haben, gewarnt zu sein? Stellen wir es anstellen oder stellen wir es abstellen? Ich habe mich entschlossen, ich stelle es an. So wie auf die Reise auf Kroatien. Das Ziel ist schön, als dass ich irgendeinen blöden Seich mache. Lassen wir uns von diesen Warnungen lassen wir es beachten und verändern wir vielleicht unser Leben aufgrund von denen? Das ist die Frage an dich und an mich. Wir schauen heute Teil vom Kapitel 1 und 2 an. Nicht alles. Und in diesen beiden Kapiteln werden wir konfrontiert mit den unsichtbaren Realitäten. Darum auch der Flyer-Titel «Unsichtbare Realität». Und in den unsichtbaren Realitäten ist eine der Schlüsselfragen die: Was ist ein vertrauenswürdiger Orientierungspunkt in den unsichtbaren Realitäten unserer Welt? Und die Menschen beschäftigen sich zutiefst mit dem. Ich habe jemanden besucht aus der Gemeinde vor einiger Zeit und bin da im Block hochgelaufen zu dieser Wohnung. Und dann hat es oben an der einen Tür in diesem Block von Wohnungen so eine Tafel gehabt. I believe in angels. Da nochmal näher. I believe in angels. Und ich bin vorbeigelaufen und denke, die Person, die hat sich Gedanken gemacht über die unsichtbaren Realitäten. Die hat sich Gedanken gemacht und hat eine Theologie und ist zum Schluss gekommen, ich vertraue den Engel. Das hat eine tiefe Bedeutung für ihr Leben. Das ist sehr praktisch. Nachdem sie sich etwas überlegt hat. I believe in angels. In der Esoterik haben wir ganz viel. Du kannst irgendwelche Webseiten aufmachen. Da habe ich eine. Da geht es um Engelkarten, die du kannst ziehen. Da wird beschrieben, wie man das brauchen muss. Diese Karten wurden zum Bestseller, weil sie den Zugang zu genau den Engelkräften vermitteln, die unserer augenblicklichen Situation entsprechen. So können wir uns intuitiv auf die heilende Energie der Engel einstimmen und sie in uns aufnehmen. Gutes Angebot, oder? Wenn sie vertrauenswürdig wären. Wenn jemand meint, sie seien vertrauenswürdig, wird sie dann entsprechend leben und handeln. Das ist das, was wir da sehen. Es gibt eine riesige Gemeinschaft von Menschen, die an UFOs und an Außerirdische glaubt. Ich bringe ein Beispiel aus der Schweiz. Der Billy Meyer, vielleicht habt ihr auch schon gehört von dem, das ist ein Schweizer, der in den 70er Jahren so Fotos veröffentlicht hat von UFOs hier in der Schweiz. Man weiss, dass das gestellt ist heute, aber damals haben viele Leute das geglaubt. Und er hat behauptet, und ich kann mir vorstellen, dass der Teil zu einem Teil wahr ist, dass er von der Semyase aufgesucht worden ist, von einem anderen Planet, ein Wesen, das sich als Semyase vorgestellt hat. Wie häufig eine wunderschöne Frau. Und interessanterweise ist der Name, wo sie sich offenbart hat, an dem Billy Meyer, sehr, sehr nah beim Namen Semyasa, und das ist ein Dämon aus dem Buch 1. Enoch, der grausames Zeug organisiert. Wer kommt denn da auf uns? Wie können wir uns denn da orientieren? Was ist vertrauenswürdig in der unsichtbaren Welt? Das ist eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen sich das Tiefste mit auseinandersetzen. Wir Christen sollten uns auch damit auseinandersetzen und eine Antwort haben auf die Frage. Was ist ein vertrauenswürdiger Orientierungspunkt? Dann wird geredet darüber, dass man da Kontakt überkommt mit außerirdischen Wesen oder mit Geistwesen. Und ich habe da so einen Blog gefunden, wo auf der Webseite ist, Become a Living God, werde ein lebendiger Gott. Und das Gespräch ist hochinteressant. Ich tue neue Auszüge daraus vorlesen. Haben Geister dich spontan und unerwartet kontaktiert? Wird da gefragt. Und die Antwort ist eine relativ lange, detaillierte, konkrete Antwort, die da kommt. Jahwe und der Demiurg sind ein und derselbe. Der Demiurg, das ist das Wesen, das im gnostischen Glauben vor 2000 Jahren angefangen hat, der ist, der die physische Welt erschaffen hat. Und es wird viel diskutiert, wer ist der Demiurg? Und da hat es einer, der sagt, Jahwe und der Demiurg sind ein und derselbe. Vertraue mir. Beelzebub hasst Jahwe. Leset, was da steht. und hat es uns klar gemacht, dass Jahwe und seine Engel Kriminelle sind. An das Bild mitgenommen, wo mich erschüttert, erschaudert, und ich seit einigen Jahren kenne, da ist Satan im Rat der Gottessöhne, könnte man sagen, oder der Geister. Und er ist da in der Mitte und ich sehe rundherum die vielen, die ihn huldigen, da ist von roher Macht dreht. Ist er der Mächtigste? Wenn du das anschaust, kannst du denken, ja. Müssen wir ihn anbeten? Die, die diesen Text schreiben, gehen von dem aus. Die sind dem geweiht. Jahwe und der Demiurg sind ein und derselbe. Vertrau mir, Beelzebub hasst Jahwe und hat es uns klar gemacht, dass Jahwe und seine Engel Kriminelle sind. Ich lese weiter. Darum kontaktieren sie, das wäre Jahwe und seine Engel, Menschen und locken sie in ihren Himmel, um ihre Energie abzuzapfen. Dies vollbringt Jahwe mittels dem Vortex, das ist irgendeine Maschine, der bei seinem Thron steht. In 4,5 Erdminuten wird ein Mensch im Vortex in Kraft verwandelt, das Jahwe mächtiger werden lässt. Jahwe war früher ein sehr schwacher Gott. Durch 3000 Jahre Verführung von Menschen, um ihre Energie abzuziehen, ist er mächtiger geworden. Okay? Die wirklichen Götter, denen, wo kannst vertrauen, schauen nicht mehr lange zu und rüsten sich für einen Kampf, um Jahwe ein für alle Mal zu stürzen. So. Die Menschen befassen sich mit der unsichtbaren Realität. Sehr viele. Und da ist eine Schlüsselfrage. Bei all diesen Stimmen, die da sind, was ist ein vertrauenswürdiger Ansprechpunkt? Und Christen von damals waren tief betroffen, auch von solchen Aussagen. Was ist in der unsichtbaren Realität vertrauenswürdig? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt für die Menschen, werden sie religiös driften. Und in diesem Zusammenhang hinein, für die damaligen Gläubigen und für uns heute. Lesen wir jetzt nochmal die 3 oder 4 Vers vom Anfang vom Hebräerbrief, wo so eine wunderbare Klärung hineinbringt, wie es denn aussieht in dieser unsichtbaren Realität. Viele Male. Und jetzt haltet all das, was wir jetzt gerade an Eindrücken bekommen haben, im Hintergrund. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Und was da der Autor anspricht, ist nicht zuletzt auch, dass Christen zu der Zeit, wo das geschrieben worden ist, viele verschiedene Stimmen auch hatten. Da wird natürlich Propheten vom Alten Testament gemeint, aber es scheint dadurch auch einfach Kakophonie, der Wirrwarr von der Stimmen, wo da vorhanden ist. Und jetzt der nächste Vers ist ganz wichtig. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er, Gott, durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Durch Jesus Christus, durch den eingeborenen Sohn Gottes, der einzige in seiner Art, redet Gott zu uns, zu den Menschen und bringt eine Vereinfachung rein. Wenn du Unklarheiten hast über, was läuft denn da in der unsichtbaren Realität, musst du nur einen Ort gehen, zu Jesus Christus, der eigene Sohn Gottes. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Am Schluss der Zeit wird alles ihm gehören. Und wenn du Jesus gehörst, gehört dir in Jesus auch alles. Wenn du deine Zukunft willst wissen, häng dich bei dem einzigartigen Sohn Jesus Christus an. Er steht am Schluss von allem, aber nicht nur am Schluss, sondern auch am Anfang. Durch ihn, Jesus, der einzige Sohn, hat Gott die ganze Welt erschaffen. Wenn du wissen willst, wo du hergehst, musst du dich bei Jesus anhängen. Wenn du wissen willst, woher du kommst, was dein Ursprung ist, hängt dich bei Jesus an. Aber er ist nicht nur am Schluss und am Anfang, er ist auch zwischen innen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Das Wort Herrlichkeit ist im griechischen Wort Doxa und das bedeutet Doxologie, kennen wir vielleicht, oder? Und das bezieht sich auf im Alten Testament Herrlichkeit, Shekinah-Herrlichkeit Gottes. Das ist die manifeste, erfahrbare, gegenwärtige Herrlichkeit Gottes, spürbare Gegenwart von Gott. Also Jesus ist nicht nur am Ende und am Anfang und zwischen ihnen jenes, sondern er bringt Gott näher. Auch zwischen dem Endpunkt und dem Anfangspunkt. Und zwar nicht auf eine täuschende Art, sondern er ist was? Das vollkommene Abbild. Der unverfälschte Ausdruck vom Wesen Gottes. Das heisst, wir haben zwischen Jesus und Gott nicht einen Konflikt. Jesus lügt nicht über Gott. Wir haben nicht eine Diskontinuität. Wir haben eine wunderbare Harmonie. Wenn du Jesus anschaust, siehst du wer? der höchste Gott, höchstpersönlich. Und der ist in seiner Gegenwart sein. Und er ist nahe. Herrlich. Durch die Kraft seines Wortes, von wem seine Worte reden wir da? Von dem Wort von Jesus. Trägt er das ganze Universum, der haut mich vom Sockel. Gell, vertrauen dir dem Boden da, wo ihr jetzt drauf gesessen sind, um da reinkommen in Gottesdienst? Habt ihr jemals überhaupt den Gedanken gehabt, das könnte einbrechen? Vielleicht schon. Aber das ist gut gebaut, gell? Du bist auf dem Stuhl gesessen. Du hast vertraut, dass die Struktur vom Stuhl dich hebt. Wir vertrauen darauf, dass die Struktur von unserer Welt verhebt, die Naturgesetze, dass die Schwerkraft funktioniert, dass unsere Atome miteinander interagieren und unser Blut fließt und das gesamte Wesen vom Universum stabil ist. Natürlich, wir wünschen, und jetzt heisst es, dass Jesus durch sein Wort die ganze Sache in Existenz erhalten. Das heisst, Gott ist quasi durch Jesus Christus unmittelbar hinter der Oberfläche von dem Boden, von dem Stuhl, wo du drauf sitzt, von deinen Haaren, wo du gerne hättest, dass sie wieder wieder schwarz würden oder überhaupt würden wachsen, oder? Also hinter den Atomstrukturen, hinter den Kräften der Sterne, der vier Grundkräften der Natur und so weiter. Gott ist unmittelbar durch Jesus dahinter und erhaltet das in Existenz. Und wenn er einen Augenblick seine erhaltende Kraft würde entzücken, würde es puff machen und wir wären nicht mehr da. Einfach aufgelöst im Nichts. Jesus ist am Schluss, er ist am Anfang, er ist gegenwärtig erfahrbar und er ist hinter der Oberfläche, intim mit unserer gesamten Umgebung, verwoben so, dass wir überhaupt können existieren. Fantastisch. Und nachdem er, Jesus, das Opfer gemacht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Jesus ist auch betroffen und beschäftigt mit deiner und meiner Sünde. Und hat eine Lösung. Da kommt dann schön im Brief. Und hat den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Das ist ganz entscheidend wichtig. Niemand ist über ihn, alle sind unter ihm. Wenn wir das Bild jetzt einmal vor Augen haben, das wir vorhin gesehen haben, von Satan, das ist nicht das wahre Bild. Das ist nicht Realität. Wenn du einen verlässlichen, vertrauenswürdigen Anknüpfungspunkt suchst in der unsichtbaren Welt, zu wem musst du gehen? Zu Jesus. Und zwar der Jesus, nicht irgendein anderer. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Und das ist die Frage an dich und an mich. An welchen Jesus glaubst du denn? Jesus, aber welche Variante denn bitte schön? Verstehst du, so viele Leute sagen, ich glaube an Jesus. Wenn nur der Satz uns vereinen würde, dann wären wir mit sehr vielen Leuten eins. Aber die Frage ist, auch welcher Jesus? Ist es Jesus die Lichtgestalt oder ein Engel, wie alle anderen Engel auch? Ist es der Jesus? Wenn wir in der esoterischen Literatur schauen, gibt es Jesus ganz viel. Oder ist es Jesus einer, der unter vielen Religionen der gleiche ist und wo alle Religionen einfach das gleiche Ziel führen, sozusagen? Ist es der Jesus? Denkst du klar? Und eindeutig über die Person von Jesus Christus. Ist es der? Ist es Jesus der getarnte Teufel? Ein Außerirdischer, der von einem anderen Planetensystem kommt? Welcher Jesus ist es denn? Oder ist es Jesus, Gottes Sohn, einzig in seiner Art? Das ist der, der Hebräerbrief uns vorstellt. Und wenn dein Glaube soll tragfähig sein, dann musst du klar denken an diesen Punkt. Du musst dich beschäftige damit und tief in deiner Seele verankern, wer Jesus Christus wirklich ist. Und er ist der da, nicht einer von den anderen. Und wenn das für dich nicht klar ist, lies den Hebräerbrief in den nächsten Wochen. Du wirst so viel über den Jesus erfahren, dass dein Glauben an Stabilität wird gewinnen. Dann, wenn es darauf abkommt. So, nachdem Jesus vorgestellt worden ist und in dem ersten Kapitel wird er viel mit den Engeln verglichen, viel alttestamentliche Stellen werden zitiert aus den Psalmen, kommt die erste Warnung. Sind wir bereit für die erste Warnung? Haben das angestellt? Ja, im geistlichen Navi? Kapitel 2, Vers 1 und folgende. Das alles, das, was wir jetzt über Jesus gelernt haben, macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben. Da ist von der Bibel dreht. Weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. vom Weg abgekommen. Da ist ein Bild, wo die Bibel braucht, von einer Art wie ein Schiff, wo auf einen Hafen zusteuert, der sicher ist und dort ankert. Und also der Kapitän berechnet, ich komme in dem Tempo, der Wind ist so, die Strömung ist so, da cutte ich dann den Motor und dann kommt das Schiff schön perfekt rein. Und wenn der Kapitän das nicht richtig macht, dann kann die Strömung oder der Wind kann dazu führen, dass das Boot abdriftet, nicht ans Ziel kommt. Und das ist das, was da gesagt wird, es ist möglich, dass wir im Glauben abdriftet, eine Art wie nicht an das Ziel kommen. Und was verhindert das Abdriften? Dass wir ganz entschieden die Botschaft von dem Jesus Christus, wie er gezeigt ist im Hebräerbrief, Beachtung schenken. Es kommt, die Warnung geht weiter. Hören das? Achtung, Achtung, vom Navi. Denn schon das Gesetz, das ja durch Engel verkündigt wurde, im Alten Testament ist tatsächlich die Rede von gewissen Engeln, die bei der Gesetzgebung am Sinai beteiligt sind, dass das gekommen ist. Dass er durch Engel verkündigt wurde, war unumstößlich und wer seine Anordnungen missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten? Da ist eine Warnung und da ist auch von Strafe dreht. Wir hören nicht gern von Strafe. Und über das Wort Strafe müssen wir dann mal noch Predigtreihe machen. Ich lasse das Wort mal stehen, so. Wenn ich mich versündige an meinem Kind, dann zahlt mein Kind den Preis und ich auch. Wenn ich mich vergehe an etwas, dann gibt es eine Konsequenz. Dann passiert etwas, es wird nicht ohne Folge bleiben. Dann gibt es, wenn man das jetzt so formulieren kann, auch eine Strafe. Gott hat die Welt scheinbar so gestaltet, dass das so ist. Und was da steht, ist, dass wenn wir es uns leisten, die Botschaft der Bibel, wenn wir die gering achten, wenn wir die nicht ernst nehmen, dann stehen wir in der Gefahr, Schiffbruch zu erleiden. In der Gefahr, abzudriften geistlich. Und das ist die zweite Frage an dich. Nicht nur, wer glaubst du, ist Jesus, sondern möchtest du deine Bibel wieder mal aufmachen? Jetzt im Rahmen von dieser Reihe über den Hebräerbrief wäre das super, wenn du könntest deine Bibel aufmachen und lesen und anfangen zu studieren, was da steht, damit du dieser einzigartigen Heilsbotschaft kannst Beachtung schenken. Das ist die Warnung, die da kommt. Bist du bereit dafür? Du musst einfach wieder mal aufmachen. Lies die ersten beiden Kapitel nach der heutigen Predigt. Und jetzt, nachdem dass die Warnung gekommen ist, kommt etwas Witriges und ich erkläre das ganz kurz. Jetzt machen wir es schnell durch das zweite Kapitel. Weil im gesamten Hebräerbrief wird Jesus, eine Entwicklung von Jesus dargestellt, die sehr kostbar ist. Wir haben hier oben sozusagen den Himmel, ich nenne es jetzt mal den Himmel, und die Erde. Oder man könnte auch sagen, die unsichtbare Welt oder die für uns sichtbare Welt. Und im ersten Kapitel haben wir gesehen, Jesus ist höher als die Engel. Das ist das erste Kapitel, mehr oder weniger zusammengefasst. Und jetzt entwickelt sich die Person von Jesus und wird Mensch im zweiten Kapitel. Das ist die Menschwerdung. Theologen nennen das die Inkarnation. Ihr wisst, was Karne ist, oder? Kennt ihr den Fleischladen da unten? Oder? Der Fleisch-CC heisst wie? Ganz genau, Karne. Irgend so etwas. Karne ist was? Das ist Fleisch. Und Inkarnation heisst, Gott, der nicht Mensch ist, der nicht im Fleisch ist, wird Karne, Fleisch. Inkarnation, gut, das kommt da. Also wenn ihr da irgendeinem CC vorbeifahrt mit dem Namen, wisst ihr da, was denken nächste Woche. Aber im zweiten Kapitel sehen wir den Schritt und da ist eine Art räumliche Entwicklung vom Himmel auf die Erde von Jesus. Und die folgt dann weiter im Hebräerbrief auf der Erde. Er wird dann zum Priester, zum Hohepriester genannt. Und dann gibt es wieder eine räumliche Entwicklung nach oben. Er ist erhöht zum Opfern. Und an jedem von diesen Schritten, und da ist der Thriller drin, liebe Freunde. Da ist das Drama drin von einem Wesen, wo es sonst keins gibt in der unsichtbaren Welt. Höher als die Engel. Warum? Damit wir ihm vertrauen können. Er ist immer dienend drin in diesen Sachen. Der nächste logische Schritt, den es braucht, ist, dass er Mensch wird, damit er leidet und stirbt. Damit er mitleiden kann, damit er aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, wie es dir geht. Und dann wird er zum Hohepriester ernannt. Warum braucht es das? Damit du und ich versöhnt sein mit dem Heiligen Gott, weil heilig sind wir nicht. Wir haben bitter nötig, dass da einer reinkommt. Und dann wird er erhöht, um das Opfer im Himmel bringen. Uns wird das erzählt, dann, das sehen wir dann. Und da geht es darum, dass es wirklich eine Lösung gibt für unsere Sünde und wir wieder können versöhnt sein und können in der Ewigkeit mit Gott sein. Und ich habe das Gefühl, die Pfeile sind noch nicht fertig. Im Hebräerbrief wird uns einmal der Teil vom Thriller gezeigt. Kein anderes Wesen in der Welt der Geister, in der Welt der unsichtbaren Realität und der sichtbaren Realität ist so spannend kennenzulernen wie Jesus Christus. Und immer dient er. Immer. Aus Liebe zu dir und mir. Und was bewegt unser Herz? Was wirkt auf unser Herz so, dass es uns herzieht? Nichts anderes als die Macht der Liebe. Nicht die Rohmacht in dem Bild, das wir gesehen haben, sondern die Liebe, die sich hingibt. Da haben wir es. Und der zweite Schritt, den wir ganz kurz anschauen, also er ist höher als der Engel, Kapitel 1, Kapitel 2, er wird Mensch in Gott. Das ist jetzt Vers 10 vom Kapitel 2. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Das ist das Ziel, das er hat. Gott warnt uns nicht, damit es schief kommt. Er warnt uns, damit wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, es ist nicht anders gegangen, den Wegbereiter ihrer Errettung, das ist Jesus, durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Den müssen wir dann einmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wenn er darüber nachdenkt. Ein paar Vers weiter. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch, Inkarnation, von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod also durch seinen eigenen Tod, den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt. Nämlich der Teufel. Der, wo im Bild gesehen hat. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus der Sklaverei befreien. Und glauben wir haben Angst vor dem Tod. Wir haben Vorfeld gehabt, in den letzten Wochen, jemand, wo vor zwei Jahren zurück ist ins Bernbiet, wo zu unserer Gemeinde gekommen ist. Ein kinderloses Ehepaar. Ein bisschen jünger als ich. Sie hat einen Frontalen am Morgen, wo sie zur Arbeit geht, ist tot. So Sachen passieren. Wir haben Angst vor dem Tod. Versteht ihr? Und da ist eine Schlüsselfrage. Wie können wir, ohne dass wir Angst haben, dem Tod ins Gesicht schauen? Da müssen wir wissen, wer vertrauenswürdig ist. Und da wird ausgesagt, dass Jesus Christus etwas gemacht hat, das dazu führt, dass wir keine Angst haben müssen vor dem, was kommt. Jesus hat den Tod besiegt und wir dürfen die Hoffnung haben, die über den Tod ausgeht. Und einer, der das wunderschön darstellt, ist der C.S. Lewis. In seinen Narnia-Büchern im letzten geht es um den Tod und um die Ewigkeit. Und die Kinder, die haben ein Zugunglück und merken nicht, dass sie gestorben sind. Sie erleben dann da noch Sachen. Und am Schluss vom Buch wird ihnen dann offenbart, jawohl, ihr seid tatsächlich gestorben. Und da, was dann kommt, wird beschrieben. Und da möchte ich euch vorlesen. Das ist das, was Jesus für uns vollbracht hat. Es hat wirklich ein Eisenbahnunglück gegeben, sagte Aslan leise. Aslan ist der Loi. Aslan ist in dieser Geschichte Jesus Christus. Euer Vater und eure Mutter und ihr alle. So habt ihr es jedenfalls in den Schattenlanden immer genannt, dass wir da, wo wir sind. Tod. Die Schule ist aus. Die Ferien haben begonnen. Ist eigentlich nicht so ein guter Sonntag, um den vorlesen. Aber gell, das fühlt sich gut an, wenn die Ferien anfangen und die Schule fertig ist. Das Leben auf dieser Erde ist wirklich tough, manchmal. Rausfordern bis an den Rand raus. Und es kommt etwas anderes. Die Ferien fangen irgendwann einmal an. Die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen, der Traum ist vorüber, das ist der Morgen. Und als er das sagte, sah er für sie nicht mehr wie ein Löwe aus. Doch das, was von da an geschah, war zu großartig, zu wunderbar, als dass ich darüber schreiben könnte. Für uns ist dies nun das Ende all der Geschichten. Und wir können im wahrsten Sinne sagen, dass sie alle glücklich leben, bis in alle Ewigkeit. Doch für sie war es nur der Anfang der eigentlichen Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser Welt und all ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und die Titelseite gewesen. Denk mal über dieses Leben nach. Da, was jetzt alles läuft, ist nur der Titel und der Umschlag. Sorgt dafür, dass es den richtigen Titel bekommt. Nun endlich fingen sie mit dem ersten Kapitel der großen Geschichte an, die noch niemand auf der Erde gelesen hat. Die immer weiter und weiter geht und in der auf jedes Kapitel immer noch ein besseres folgt. Wie schön, das ist da, wo möglich wird, wie Jesus Christus genau der ist, den wir da dargestellt haben. Und ich möchte mit dieser Warnung aufhören. Das alles ist da, was Gott für dich möchte, da wir jetzt alles gehört haben. Und ich frage dich, wenn du nicht bereit bist, oder ich sage dir, wenn du nicht bereit bist, der Botschaft vom Höchsten von allen Wesen, Jesus Christus, Beachtung zu schenken, dann wird das nicht ohne Folgen bleiben. Bist du bereit, die Botschaft vom Höchsten von Jesus Christus Beachtung zu schenken? Bist du bereit, Jesus kennenzulernen im Hebräerbrief? Du bist vielleicht ein Mia oder ein Liam oder kennst einen. Wie geht es deinem Glauben im Moment? Wie stark ist die Flamme? Mit welcher Versuchung kämpfst du? Überleihst du das, den Glauben an Jesus aufzugeben? Dann heb Acht auf das, was Jesus Christus sagt. Der Sohn Gottes einzig in seiner Art. Und dann wirst du anfangen, einen Glauben zu bekommen, der Boden unter den Füßen hat, der tragfähig wird, dann, wenn es darauf abkommt.